Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Theresa. Sie ist Unternehmerin, Mutter. Und bei uns geht es heute um das wichtige, aber unromantische Thema Paarfinanzen. Und da hat sie quasi ein ganzes Business drumherum aufgebaut. Darüber sprechen wir. Aber ich sage erstmal einen wunderschönen guten Tag, liebe Theresa.
Guten Morgen, liebe Nicole. Schön, dass ich da sein kann.
Wir haben uns digital quasi kennengelernt. Und heute sehen wir uns das erste Mal und verbringen so ein bisschen Zeit miteinander. So ganz grundsätzlich für dich persönlich als Mutter, als Mensch, der in einer Paarbeziehung war, wo sich danach mit der Elternschaft sehr viel verändert hat. Wann hast du für dich das erste Mal realisiert, boah, da gibt es ein paar Sachen, die sind sehr, sehr wichtig, aber über die habe ich vielleicht noch gar nicht nachgedacht und auch noch nicht mit meinem Partner gesprochen?
Das war meines Erachtens definitiv nach der Geburt. Ja, und da sind wir nämlich schon bei einem total zentralen Problem. Ich denke mal, vor der Geburt hatte ich schon eine gewisse Ahnung, ja, dass sich Dinge verändern werden. Man hört das ja auch von anderen. Aber die wirkliche Realisierung, wie fundamental das ist, das war nach der Geburt. Ja, also ich weiß auch nicht, wie es anderen geht, aber ich habe rückblickend oft gedacht, ich war ganz schön arrogant, bevor ich selbst Mutter war. Ich habe mir das alles ein bisschen einfacher vorgestellt, ein bisschen unkomplizierter und dachte, ach komm, das kann am Ende sowieso alles so weiterlaufen wie vorher. Und dass das nicht der Fall ist, definitiv nach der Geburt. Da war meine Tochter bestimmt ein paar Monate.
Dieses Arrogante, das kann ich gut nachvollziehen. Ich würde es vielleicht gar nicht unbedingt arrogant, naja doch, vielleicht ist es schon ein bisschen arrogant, aber man denkt so, ach, man wird vieles besser machen, ne? Und man beobachtet so, vor allem als Nicht-Mutter, Menschen mit Kindern und denkt so, oh mein Gott, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wird mir nie passieren und ach, Schlaf wird gar kein Thema sein und es wird alles super und ne? Und dann merkt man, oh fuck, die Realität ist echt mal voll was anderes und ich glaube mittlerweile, ich habe dazu auch schon viele Gespräche geführt, aber man kann sich, glaube ich, nicht wirklich darauf vorbereiten. Selbst wenn man die richtigen Fragen stellen würde, die man nicht stellt, weil man gar nicht weiß, was sich so verändert, ist das alles unglaublich theoretisch. Und dann trifft das einen mit dieser Wucht der echten Realität, dass der Alltag, das ganze Leben, das ganze Denken, Fühlen, Handeln, sich also ein neues Zentrum bekommen muss. Es geht nicht anders. Und vor allem natürlich das Thema Selbstbestimmung, dass man nur für sich zuständig ist, das ändert sich total. Und das hat natürlich Auswirkungen auf alles, auch auf die Finanzen. Und ich muss auch sagen, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Passt irgendwie schon. Ich habe mir einfach vorher viel Gedanken gemacht, wann steige ich wieder in den Job ein. Mir war sehr wichtig Kita-Platz. Bei meinem ersten Kind war das auch super gut. Da wusste ich schon schwanger. Da wurde eine neue Kita hier gebaut. Ich habe den Platz mit 8 Monaten, wenn ich ihn auch brauche. Da war auch alles soweit gut geklärt. Also das war mir wichtig. Elternzeit habe ich viel drüber nachgedacht, aber ich habe nicht drüber nachgedacht, was das für Konsequenzen hat. Ja, auf grundsätzlich Arbeitszeit, finanzielles Gleichgewicht in der Beziehung und damit ja auch die Augenhöhe kann sich verschieben. Genau. Also du hast aber auch, also du hast das selber erlebt und hast dann aber auch gedacht, das muss ich für mich persönlich oder wir müssen das für uns persönlich regeln, aber dabei kann es nicht bleiben. Erklär mal so die Schritte, die du gemerkt hast, sind wichtig und nicht nur für dich, sondern auch für andere.
Also tatsächlich war auch, bei mir ging es relativ ähnlich wie dir. Ja, ich war auch der Annahme, also ich habe immer viel gearbeitet. Also das Kind, wenn das 2,5 Monate ist, dann wird es eben fremdbetreut, dann gehe ich zurück arbeiten. Da war erstmal die Realisierung, auch was ich vorher nicht erwartet habe, die persönliche Veränderung, die mit Mutterschaft einhergeht, dass ich auf einmal dachte, ich habe früher immer lange gearbeitet, also bis 8 Uhr war völliger Standard und auf einmal zu sagen, also warum, was ist ein guter Grund, mit einem kleinen Baby länger als meines Erachtens 2,5, 3 zu arbeiten? Ja, also wenn überhaupt. Und also ich musste mich da erstmal wieder so ein Stück weit an den Arbeitsalltag ranrobben und die Limitationen feststellen, die das auch hat. Ja, das war auch bei Arbeitgebern. Ja, weil ich festgestellt habe, wir haben einen Kita-Platz gehabt und da kann meine Tochter auch durchaus bis 3,5, 4 betreut werden. Und aber zu merken, das entspricht auch bei meinem Arbeitgeber nicht dem Verständnis von einer Vollzeitstelle. Ja, und gleichzeitig ja, ist auch die Vorstellung davon, dass ich dann sage, Gott, dann bin ich eben 3 Stunden nachmittags mit meinem Kind und danach arbeite ich weiter. Auch diese Haltung war da einfach nicht da. Und ich habe, für mich kam erstmal die Realisierung, erstens, ich will gar nicht mehr so viel arbeiten wie früher. Zweitens, ich kann keinem Vollzeitjob mehr entsprechen, zumindest so, wie das mein Arbeitgeber versteht. Und das bedeutet, ich muss auf signifikant Gehalt verzichten. Obwohl ich oft in Summe, und das glaube ich ist bei allen Müttern der Fall, Mütter sind einfach viel effizienter. Das heißt, Mütter bekommen einfach in 60% der Zeit auch 100% des Jobs erledigt. Und es führt einfach zu weniger Netto auf dem Konto. Und wenn das, wenn man natürlich wahnsinnig gut verdient, dann ist das, und man das gar nicht merkt, ist das fein. Aber für mich war, und ich stand die längste Zeit meines Lebens immer auf eigenen Beinen. Ja, und das war mit meinem Mann, wir haben nie komplett gleich verdient, aber es war immer einigermaßen ähnlich, dass man immer sagen konnte, ach, heute geht auf dich, heute geht auf mich. Und auf einmal war ich in der Situation zu sagen, nee, heute geht nicht auf mich. Also, eigentlich möchte ich heute Abend mal nicht essen gehen. Ja, wir waren vorher Doppelverdienerpaar. Das war alles sehr gut und einfach möglich. Und das war so der Punkt, als ich realisiert habe, dass das direkte finanzielle Konsequenzen für mich hat. Und dass am Ende die Statistiken für mich genauso zählen. Weil natürlich auch nicht absehbar war, dass sich das ändert. Ja, wenn man sagt, so mein Kind ist gerade mal 6 Monate, puh, also in einem Jahr jetzt wieder irgendwie von morgens um 9:30 bis abends um 6:30 zu arbeiten, ist einfach nicht realistisch. Und das war dann der Punkt, wo ich dann angefangen habe und ich glaube, dass mich umzuhören in meinem Umfeld und einfach mal mich schlau zu machen, wie machen das denn andere und wie denken andere darüber nach. Und da ist tatsächlich, da sind tatsächlich keine Antworten gekommen. Sondern ganz viel das Gefühl, naja, es wird schon irgendwie passen und sich ausgehen. Und damit konnte ich mich dann einfach nicht zufriedenstellen. Und ich glaube, das ist genau wie du sagst. Ich glaube, vor der Geburt findet man auf diese Fragen keine Antwort. Ja, da kann man sich theoretisch auf Dinge verständigen. Da kann man sowas sagen, natürlich machen wir 50-50 und so weiter und so fort. Es wird komplett anders sein, als man sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, der wichtigste Schritt ist immer, das Bewusstsein sich zu schaffen und das auch nicht so sehr beiseite zu räumen und zu sagen, das ist, also ein Kind kostet Geld und das ist fein und ich werde jetzt einfach ein paar Jahre weniger verdienen. Das Wichtige ist, dass nicht nur ich diese Kosten trage, ja, sondern dann einfach mit dem Partner, was heißt einfach, aber mit dem Partner darüber ins Gespräch zu gehen, zu sagen, hey, wie machen wir das, dass wir beide diese Kosten gleich tragen.
Hattest du so ein paar Erlebnisse, die dir, wo du so einen persönlichen Stich im Herzen bekommen hast oder wo du realisiert hast, aber auch gefühlt hast, das geht nicht so, wie ich mir das weiter vorstelle. Ich mache ein Beispiel bei mir. Also ich weiß, nach meinem ersten Kind war eigentlich ziemlich alles gut geplant. Ich hatte, wie gesagt, diesen Kita-Platz, der super war, auch direkt schon früh, wo ich es wollte. Ich habe das alles auch mit der Elternzeit meines Mannes und mit meinen und Schwiegereltern und Eltern abgesprochen. Also ich hätte quasi nach 8 Monaten, so wie ich das wollte, sehr gut wieder in den Job zurückgehen können. Nicht mehr 100%, also nicht mehr an 5 Tagen die Woche, aber schon an 3,5 Tagen. Und ich weiß, das erste Mal, als ich noch so kurz bevor ich auch gesagt habe, ich komme zurück, da rede ich jetzt von meinem Fernsehjob, habe ich mit meinem Chef gesprochen oder er vielmehr mit mir und meinte so, naja, du hast ja jetzt schön, herzlichen Glückwunsch, du hast ja jetzt das Kind, das erste Kind. Also ich habe mir überlegt, da müssen wir ein bisschen was verändern. Und das betraf, ich hatte eine Serie, die ich alleine betreut habe bis zu dem Zeitpunkt, die lief einmal die Woche. Das war sehr, sehr gutes Einkommen für mich, weil das war immer ein fester Sendeplatz. Da sagte er so, ja, ich weiß nicht, ob das dann auch immer so möglich ist jetzt mit Kind. Und wir hatten ja jetzt auch eine Vertretung, während du weg warst. Du machst es jetzt nur halb. Also wir geben dir diese Serie nur halb zurück. Und ich weiß, wie ich in diesem Gespräch saß und so versucht habe, Pokerface zu machen, aber wie innerlich ich geschmolzen bin und auch wütend war und enttäuscht, weil ich dachte, ich habe mit meiner Familie, mit ganz vielen Menschen, mit meinem Kind alles quasi bis zu diesem Punkt geschafft. Wir wollen zurück, ich will zurück, ich bin bereit, ich habe es auch, ich habe meinen Rücken freigeschaufelt und du sagst mir, ich darf das nicht mehr machen und das war bitter, das war echt bitter, weil nicht nur dieses Vertrauen von meinem Chef damals gefehlt hat, sondern auch 50% meines festen Einkommens als freie Journalistin, das plötzlich weg war. Das heißt, er hat mir nochmal ein neues Problem zu diesen sowieso schon vielen Veränderungen mitgegeben. Ich muss ja irgendwie gucken, wie ich das ausgleiche. Also, ne, andere Beiträge machen, andere Ideen. Und es war auch nicht gut für das Verhältnis zu der Kollegin, die ich einfach vor die Nase gesetzt bekommen habe. Die hat auch nicht irgendwie gesagt, du, sorry, ich weiß, ist jetzt irgendwie blöd, sondern die hat sich natürlich gefreut, dass sie das machen durfte. Aber es war einfach psychologisch super, super schlecht. Und dieser Stich, den werde ich nie vergessen. Das war einfach super. Das hat mir wehgetan. Und das kam natürlich in diesem Fall von einem Mann, der schon an die 60 war, der bei sich zu Hause die klassische Rollenverteilung hatte. Die Frau hat auf die Kinder aufgepasst, er hat Karriere gemacht. Aber hattest du auch so einen Stich?
Tatsächlich ja. Das hört sich sehr, sehr bekannt an. Also es war für mich tatsächlich, ich bin nach 4 Monaten zurück, auch weil mir eine Beförderung in Aussicht gestellt worden war. Und ich dachte, ich demonstriere natürlich, wie man eine moderne Mutter ist und wie man das alles parallel und gleichzeitig hinbekommt. Ich war nach 4 Monaten wieder da, in Teilzeit. Und ja, es waren, glaube ich, dann 3 Monate später, als ich über einen Newsletter erfahren habe, dass die Beförderung an jemand anderen gegangen ist. Das heißt, das war auch die Kommunikation. Da war ich im Urlaub eine Woche. Und das war, also ich glaube, die Bezeichnung Stich trifft es sehr gut. Weil dann auch mein Vorgesetzter sich dann entschuldigt hat und die Art der Kommunikation und so weiter und so fort. Aber eigentlich offensichtlich da schon viele Wochen vorher die Entscheidung gefallen ist, dass ich das nicht machen kann in meiner Teilzeit mit einem kleinen Kind. Und dann bin ich natürlich ins Gespräch gegangen und da sind ähnliche Sätze gefallen wie bei dir. Weil ich dann auch versucht habe, Verbündete irgendwie intern zu finden und zu sagen, das kann doch nie sein, Leute. Ich bin doch deshalb so früh zurückgekommen, weil ich diese Art von Verantwortung übernehmen wollte. Und der Spruch war, konzentrier dich doch jetzt erstmal auf deine Mutterrolle. Das ist doch jetzt viel wichtiger. Meine Frau ist auch erstmal 5 Jahre vor allem zu Hause geblieben. Und das von Männern, die noch gar nicht mal, wo ich mal sagen würde, das sind urkonservative Leute, sondern die haben es gut gemeint. Und sie haben gar nicht verstanden, was das bedeutet und haben sich dann am Ende gewundert, warum so wenige irgendwie oben im Unternehmen noch in weibliche Führungskräfte da vorhanden waren. Und das war tatsächlich ein Turning Point, ja, weil ich auch, also jetzt auch wieder mit Blick auf das Finanzielle gemerkt habe, das ist das Thema Teilzeitfalle. Man wird halt nicht nur verdienst du jetzt weniger, sondern du wirst auch nicht mehr befördert. Du kommst beruflich nicht mehr weiter, weil die Leute es dir nicht zutrauen. Und natürlich habe ich Dinge auch anders wahrgenommen. Also wenn in meinem Beisein, da wird natürlich nicht über mich geredet, aber über andere Mütter in Teilzeit, wo gesagt wurde, naja, wenn die um 17 Uhr im Termin nicht dabei sein kann, dann ist das eben hochproblematisch. Und man sagt, das ist völliger Quatsch. Nichts muss um 17 Uhr geklärt werden. Ja, wir können das morgens um 8 klären, wir können das um 15 Uhr klären, wir können es gerne auch um 21 Uhr klären. So, aber dass diese Haltung dazu führen wird, dass ich hier nicht weiterkomme und keine Karriere machen kann, keine Gehaltssteigerungen. Und das ist einfach etwas, warum Frauen dann stuck bleiben. Und das war, genau, das war für mich der Punkt.
Und ich finde, auch in beiden Fällen sieht man, klar, können Punkte sein, die Chefs sich überlegen. Aber warum hat man uns vor vollendete Tatsachen gestellt? Und auch ganz unelegant. Warum hat man mit uns nicht gesprochen und hat gesagt, pass auf, dein Plan war das, wir haben das gedacht. Wie siehst du das? Wirst du das schaffen? Und dann hätte man gemeinsam überlegen können oder man hätte bei dir sehen können, wow, die ist 100% dabei, die hat alles so hingekriegt, dass sie das machen will. Wie mega ist das denn? Da machen wir direkt in unserer Mitarbeiterzeitschrift Aufmacher, ja, Theresa Konrad kommt nach 4 Monaten zurück, ist nach 7 Monaten hier Leiterin der Abteilung. Wie geil ist das denn? Und wir schreiben auch noch, wir versuchen ihr das möglich zu machen und wir gucken, wie wir familienorientiert hier eine weibliche Führungskraft herauftragen können, unterstützen können. Also das ist echt auch, das ist so diese üble Art, nicht mit uns gesprochen zu haben. Ne? Und das schmerzt total. Bei dir hat es aber eine Wut. Das war irgendwie auch wahrscheinlich ein kleiner Motor für das, was noch gekommen ist. Du hast gesagt, das lasse ich so nicht mit mir machen und so möchte ich wahrscheinlich auch nicht. So habe ich mir meine berufliche Karriere nicht vorgestellt, deswegen werde ich sie verändern. Was kam dann bei dir?
Für mich ist da dann tatsächlich der innere Kündigungsprozess begonnen. Der hat dann ein paar Monate gebraucht. Ich bin auch nochmal einfach dann in Elternzeit. Da dachte ich, naja, also dann habe ich dann hole ich das jetzt einfach nach, ja. Bin dann tatsächlich zur Entscheidung Selbstständigkeit gekommen, weil mein meine Wahrnehmung war, dass das da ist, wo ich beruflich weiterkomme. Und dass ich an anderen Orten sehr schwer die Flexibilität bekomme, die ich brauche als Mutter. Und das heißt einfach, ich möchte Zeit mit meinem Kind verbringen. Punkt. Gleichzeitig bin ich in der Lage, voll zu arbeiten. Das einfach zu meinen eigenen Konditionen. Und das war die Entscheidung Selbstständigkeit. Und dann habe ich mich damit befasst, damals, dass ich mit einer guten Bekannten, die auch an einem ähnlichen Punkt war, welches Thema treibt mich um? Also was ist echt mal etwas, wo ich sage, hier haben wir echt ein Problem. Und wie, was kann ich tun, um das vielleicht zu lösen? Und da war ich relativ schnell bei diesem Thema Familienfinanzen. Alles, was mit Geld und Beziehung und Familie zu tun hat, weil ich da einfach gemerkt habe, mich hat das sehr umgetrieben. Man muss auch dazu sagen, ich bin ein sehr sicherheitsorientierter Mensch. Das heißt, das ist für mich sowieso immer, ich bin so jemand, ich tracke meine Finanzen jeden Monat und schaue, wo stehe ich und so weiter. Und das machen viele nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wo ich mir dann eben aufgefallen ist, wie wenige Antworten es da gibt und wie wenige sich da wirklich gut aufgestellt fühlen, habe ich gesagt, okay, that's it. Das ist etwas, dafür kann ich brennen. Und das umfasst einfach so vieles, was mich einfach persönlich auch die letzten Jahre umgetrieben hat.
Wie war das Gespräch dazu mit deinem Mann und wie war die Veränderung innerhalb eurer Beziehung? Weil auch das hat natürlich Auswirkungen gehabt. Wie hat er das gesehen?
Mit der Selbstständigkeit, meinst du? Also da muss ich sagen, der ist da ziemlich entspannt. Also ich habe nämlich, ich sage gerade, ich bin sehr sicherheitsorientiert. Mein Mann ist jetzt nicht unsicherheitsorientiert, aber der ist halt einfach eine totale Tiefenentspanntheit, was auch immer wieder zu Reibungen geführt hat. Ne? Wenn ich irgendwie Sicherheit will und wie machen wir das jetzt genau und Planungssicherheit vorausschauend agieren wollte, ist er einfach immer deutlich entspannter damit gewesen. Und er hat mich da von Anfang an sehr unterstützt. Er hat schon auch am Anfang, weil er ist einfach jemand, der ist Rechtsanwalt, er hat eigentlich immer in Kanzleien irgendwie gearbeitet. Das ist einfach ein recht sicheres Einkommenskonstrukt. Und er hatte schon Fragezeichen so im Sinne von, wo kommt dann das Geld her? Aber ich arbeite ja parallel immer noch weiter als Beraterin. Das heißt, da war dann auch klar, irgendwie, da kommen jetzt gerade am Anfang erstmal Umsätze her. Und dann eigentlich war er relativ schnell an Bord und ist das bis heute. Also auch das, auch wenn ich immer noch nicht da bin, wo ich jetzt vielleicht vorher einkommenstechnisch stand, ist er da sehr, sehr unterstützend. Und natürlich habe ich uns auch noch mal ein bisschen bewusster als Versuchskaninchen genutzt, ne? Weil vieles ist an Gesprächen gelaufen. Und trotzdem wird natürlich jetzt alles, was ich bei Parity mache und alles, was ich anbiete, wird erstmal mit ihm getestet. Und da ist er sehr, sehr gut aber dabei, das mitzumachen. Also auch der arme Kerl, was der alles auf Social Media da an Fotos von sich sehen muss, da ist er wirklich sehr unterstützend.
Was hat sich dadurch konkret für euch und für dein Leben verbessert? Was hat sich durch diesen Schritt verändert? Positiv.
Ich merke, dass ich mehr bei mir bin. Und da, das hat Konsequenzen auf alles. Also ich glaube, das war sowieso bei mir eine Geschichte, dass ich einfach Zeit meines Lebens wollte ich irgendwo reinpassen und irgendwo auch Anforderungen genügen. Und auf einmal bin ich jetzt an dem Punkt oder bin ich an den Punkt gekommen zu sagen, also wenn, dann setze ich mir jetzt den Standard selbst. Und das ist eine Klarheit, das kam tatsächlich auch durch das Mutterwerden. Ich glaube, ohne meine Tochter wäre ich da nicht hingekommen. Also diese Ruhe zu kriegen, zu sagen, das ist mir doch Wumpe, was die anderen sagen. Ich setze jetzt meine eigenen Standards. Und ich glaube, das macht mich zu einem entspannteren Menschen tatsächlich in meiner Beziehung und auch als Mutter. Und ich arbeite deutlich mehr gerade, als ich das wollte, auch mit der Selbstständigkeit. Aber die Grundzufriedenheit ist deutlich größer.
Sag mal ganz praktisch, was ist für dich besser auch im Handling, Kind und Arbeit? Du bist jetzt selbstständig, du hast nicht mehr diese Verpflichtung, zu irgendwelchen bestimmten Zeiten um 17 Uhr das Meeting zu machen, sondern du bist flexibel. Was, sag mal ganz konkret, was sich für dich dadurch verbessert hat, erleichtert hat?
Dass ich nicht immer im Hintergrund das Gefühl habe, ich muss noch etwas erledigen oder ich bin gerade nicht verfügbar. Also diese klassischen 17-Uhr-Termine, die habe ich ganz am Anfang, auch als ich in Teilzeit war und eigentlich klar war, irgendwie donnerstags um 17 Uhr arbeite ich nicht. Da gab es einen internen Call, den habe ich am Anfang mit Baby im Park gemacht. Und das war immer doof, weil man eigentlich ist man gerade in einer ganz anderen Lebenswelt. Und dann versucht man sich reinzuloggen und dann hat man gerade das Gefühl, ich mache gerade nichts davon richtig. Ich bin gerade weder richtig im Job, noch bin ich richtig bei meiner Tochter. Und dieses dieses Gefühl zu haben, ich bin hier gerade unzureichend, ja, und zwar aufgrund von irgendwelchen externen Erwartungen, das ist deutlich besser geworden. Weil das jetzt ja, weil es da, also wenn, dann setze ich mir selbst Ziele, ja, sozusagen auch um 9 Uhr in irgendeinem Büro zu sein zu müssen. Oder eben Donnerstag Nachmittag um 17 Uhr Termine teilzunehmen. Und das ist tatsächlich entspannender, also das besser trennen zu können. Einfach zu sagen, so jetzt bin ich in meinem Arbeitsmodus und jetzt nicht. Und es gibt niemanden, der mich da mir ein Beppal drauf macht, so im Sinne von Teilzeitmutti. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich sehr gut an.
Parity ist quasi ein weiteres Baby, was daraus gewachsen ist, also aus dieser ganzen Unzufriedenheit, neuen Situation. Erklär mal, was ist Parity?
Genau, Parity ist ein Angebot an Paare, das noch ganz verschiedene Formen annimmt. Also ich bin da auch immer noch, ich experimentiere mit verschiedenen Angeboten. Der aktuelle Schwerpunkt liegt darauf, in Programmen, in Coaching-Prozessen mit Paaren daran zu arbeiten, ihre Finanzen gut zu organisieren. Und zwar mit, gerade ist tatsächlich mein Fokus, rückt immer mehr und mehr in den an diesen Wendepunkt der Elternschaft, weil das meines Erachtens oder in meiner Erfahrung der krasseste Moment ist, wo sich etwas für ein Paar verändert. Und zwar sowohl emotional als auch finanziell. So, wer verdient was? Wie geben wir was aus? Was kostet was? Und wie wirkt sich das eben aus auf die ganze Beziehungsdynamik? Und eigentlich ist mein Punkt, also was ist das größere Anliegen? Das eine Anliegen ist natürlich, wenn wir uns die Statistiken anschauen, dass ganz viele Frauen, egal wie erfolgreich sie vorher waren, zum Zeitpunkt der Mutterwerdung, der Elternschaft wirtschaftlich absaufen. So nenne ich es einfach mal, weil das ist wirklich der springende Punkt. Da ist die Altersarmut von ganz vielen Frauen begründet durch die Gehaltseinschnitte, die Teilzeitfalle, die dann passiert. So, das ist der eine Punkt. Ich habe aber auch ganz viel wahrgenommen und ich habe sehr, sehr viel jetzt mit Paaren gearbeitet, jetzt schon eine ganze Weile. Es fängt eben auch an, irgendwann zwischen den Paaren zu stehen. Es steht irgendwann, also nehmen wir das, also es ist einfach, es wirkt sich darauf aus, wenn einer die Kohle ranbringt und die andere Person nicht. Und das hat auch was mit Persönlichkeiten zu tun, aber da kommt ganz schnell, kommt eine Dynamik von wegen, ich muss ihn um Erlaubnis fragen, um etwas mir kaufen zu können. Oder er muss das entscheiden, es ist ja sein Geld. Oder auch die andere Seite, alles hängt an mir. Ich würde auch gerne mal irgendwie entspannter sein. Das heißt, darüber kommt, und da geht es dann am Ende, ich sage dir immer, da geht es am Ende gar nicht ums Geld, sondern es geht um alles andere. Ja, das Gefühl von Freiheit, von Sicherheit, von Macht. Ja, wer darf hier was entscheiden? Und da ist meine Erfahrung, dass das eben ganz häufig ein Faktor wird, der auch, wo einfach Beziehungen Schritt für Schritt erodieren und schlechter werden. Ja, die Leute leben dann, oder beide Partner leben irgendwann in komplett unterschiedlichen Welten und der Groll wird immer größer, so dieses so Paul-Watzlawick-mäßig, ne, bis irgendwann explodiert und sie sich beide anbrüllen. Und es liegt am Ende also ganz häufig mit diesen wirtschaftlichen Dynamiken im Zusammenhang. Und deswegen ist es, also was macht Parity, zurück zur Frage? Ich gehe in Programme und Coaching-Prozesse mit Paaren, um das möglichst früh zu verstehen. Das ist in meinen Augen immer der erste Punkt. Verstehen, was ist hier eigentlich los, Verständnis schaffen und dann dafür zu sorgen, wie gehen wir damit besser um? Wie gehen wir damit besser um, wenn wir uns dafür entschieden haben, dass hier zumindest zeitweilig einer mehr verdient und mehr arbeitet? Ja, wie sorgen wir dafür, dass der die andere trotzdem dann nicht ins Hintertreffen gerät? Thema Ausgleichszahlungen, Thema Zugriff aufs Konto, Kontenmodell spielt da rein. Und was bedeutet das langfristig oder welche anderen Modelle gibt es, ja, was Zeitaufteilung angeht? Ja? Also wir sind, mein Beispiel ist zum Beispiel, mir wurde irgendwann klar, ich will gar nicht ausgeglichen werden von meinem Mann. Ich will eher, dass wir möglichst unsere Zeit gut verteilen und dass wir beide, also er, mein Mann ist seit wenigen Monaten nach der Geburt auch in Teilzeit und das ist mir viel wichtiger. Natürlich verdient er da auch weniger mehr Geld, aber es gibt mir mehr Freiheiten, mehr Geld zu verdienen. So. Und das sind so diese Gespräche versuche ich zu moderieren und zu zu begleiten, dass Paare hier gute Lösungen finden, die für sie passen.
Ja, das ist immer unterschiedlich von Paar zu Paar, aber gibt es, hast du aus deiner Erfahrung, kannst du schon so ein paar Sachen sagen oder vielleicht eine Sache sagen, die immer gut ist, also die auf jeden Fall ein guter Tipp sein könnte?
Also das ist wieder so ein bisschen so ein Prozessbeispiel. Aber was ich eigentlich allen nahelege, ist ein Verständnis dafür zu gewinnen, dass das mit einem Gespräch nicht getan ist. Ja, vor allem diese Gespräche, wir haben vorhin drüber gesprochen, das Gespräch vor der Geburt, wo man sich auf 50-50 verständigt, das kann man dann in die Tonne kloppen eigentlich. Ne? Und eigentlich ein Commitment zum regelmäßigen drüber sprechen und zu sagen, das muss auch gar nicht groß sein, das müssen keine 2-Stunden-Sessions sein, sondern zu sagen, hey, gerade am Anfang mit Baby, wir haben zwar keine Zeit, aber es ist jetzt besonders wichtig und vielleicht erstmal alle 6 Wochen ein Check-in zu machen, perspektivisch alle halbe Jahr und einfach sich ein paar Leitfragen zu geben. Wie geht es dir? Fühlt sich das gerade fair für dich an? Oder etwa nicht? Und was könnten wir daran ändern? Also das ist tatsächlich so ein Tipp, einfach zu sagen, schreibt es euch in den Kalender, ne? Und gebt euch vielleicht noch die Regel zu sagen, dieser Termin darf einfach nicht abgesagt werden. Also wenn jetzt jemand von uns nicht im Krankenhaus ist, dann findet dieser Termin statt. Und wenn er nur 10 Minuten läuft, ja, das wäre jetzt mal so ein Tipp, den würde ich auf jeden Fall allen mitgeben. Ja, und dann vielleicht ein zweiter Tipp ist einfach, sich so beraten und informieren zu lassen. Also es gibt ja zum Beispiel, ich habe jetzt letzte Woche, deswegen das ist noch sehr frisch in meinem Kopf, mit einem Paar gesprochen, die wollen heiraten und da ging es ums Thema Ehevertrag und wir haben das alles durchgesprochen, sie haben sich noch an anderer Stelle weiter informiert und sie haben dann für sich entschlossen, dass sie keinen Ehevertrag haben wollen. So, und das ist ja immer so ein bisschen die Frage zu sagen, so versucht zumindest eure Entscheidungen bewusst zu treffen. Nicht so im Sinne von, ja, passiert halt, okay, und dann auf einmal war ich in der Situation, sondern zu sagen, komm, wir treffen die Entscheidung zumindest bewusst.
Was kriegst du für Rückmeldungen von den, ich denke, es wird meistens der Mann sein, oder ich denke, es wird meistens anders. Ich stelle mal noch zurück. Sind diese Gespräche, werden die meistens von den Männern oder von den Frauen initiiert?
Das ist ganz erstaunlich tatsächlich bei dem Bild, was ich habe. Und das ist natürlich, ich bilde natürlich die Leute, die sich an mich wenden, die sind nicht der Durchschnitt der Gesellschaft, sondern da ist schon oft ein Grundbewusstsein da. Und tatsächlich sind Paare, wo das noch ein totales No-Go-Thema ist, die erreiche ich leider auch noch gar nicht. Ja, was ich natürlich aus dem Bekanntenkreis gehört habe, auch die näherer Bekanntenkreis, durchaus Familie, Freunde, sind Männer, die höchst misstrauisch waren. Ja, und gesagt haben, ach Theresa, das ist doch nur, um irgendwie den Männern mehr Geld aus den Rippen zu leiern. Ja, und wo ich sagen muss, so, überhaupt nicht. Ja, und das ist, wenn man dann erstmal ins Gespräch geht, ist es dann gar nicht so schwer, die auch zu überzeugen. Die kommen aber in der Regel gar nicht. Interessanterweise bekomme ich relativ viele Anfragen von Männern. Und das ist, es ist wirklich erstaunlich. Es ist gerade 50-50. Ich merke, die tatsächlich Themen haben in ihrer Partnerschaft und wo sie nicht unbedingt die sind, die ein klassischeres oder konservativeres Modell sich wünschen, sondern die wirklich ein Interesse daran haben, das irgendwie auf Augenhöhe zu gestalten. Auf Social Media oder sowas ist schon der größte Zuspruch und Zulauf ist von Frauen da. Und ich glaube, das ist auch verständlich, weil da ist einfach der Hund begraben. Ne? Also das ist, wenn wir kein Thema Altersarmut hätten, wenn es einfach klar wäre, dass Mütter da nicht finanziell ins Hintertreffen geraten in dieser Phase des Lebens, dann hätten wir, glaube ich, das Problem nicht. Genau.
Ich war jetzt vor kurzem auf einer tollen Veranstaltung und ich würde dich und die Veranstalterin auf jeden Fall auch gerne vernetzen. Die heißt Vereinbarkeit jetzt und das ist eine Veranstaltung, geht es nur um dieses Thema Vereinbarkeit, finanzielle Sicherheit, Abgesicherheit, Zukunftsvision, Möglichkeiten, aber auch natürlich bei Unternehmen und bei Paaren im Privaten. Das ist genau das Kernthema. Und da waren auch, da gab es auch, wurden Preise verliehen und es gab auch einige Unternehmen, die wirklich schon sehr, sehr Familien, und ich sage immer, es ist eigentlich lebensfreundlich, es ist nicht nur familienfreundlich und es ist auch nicht nur ein Frauenthema, ganz im Gegenteil, im Moment ist es noch so, aber da war ein Satz, den ich sagen möchte, den fand ich wirklich gut, und zwar, es wurde gesagt, wenn wir es schaffen, dass quasi das Thema Elternschaft auch die Männer betrifft, also dass auch ein Mann, wenn er Vater wird, in Teilzeit gehen kann und nicht nur ein Frauenthema in Anführungsstrichen bleibt, was es ja im Moment noch ist, dann haben wir das geschafft, weil es ist eine Lebensveränderung. Menschen werden Eltern und danach ist das Arbeits- und das restliche Leben einfach anders. Und wenn wir schaffen, dass das einfach bei jedem Menschen dann nochmal neu besprochen wird, was ist jetzt, wie wirst du das machen, wie viel Prozent wirst du arbeiten, kannst du arbeiten, weißt du ungefähr schon, wie lange, dass das so weg von diesem, ja, die Frauen wollen irgendwas. Weil es geht ganz genau, es ist immer noch so und eklatant so, Frauenarmut ist, Altersarmut ist weiblich, ganz klar. Und ich habe auch schon Reportagen zu dem Thema gemacht. Das ist ganz, ganz schlimm, wie Frauen, und man sieht es ihnen auch zum Teil nicht an, das sind ganz gepflegte Frauen, um die 75, 80, man sieht die im Supermarkt, die haben eine tolle Frisur, alles perfekt gekleidet, so Sachen, die einfach noch gut sind, aber nicht neu. Und die wirklich gucken müssen, da ist der Joghurt, der kostet jetzt, keine Ahnung, 49 Cent, da ist jetzt nochmal ein gelber Zettel drauf, ich kaufe mir einen Joghurt, also nochmal irgendwie 30% reduziert und ich kaufe mir irgend noch eine Kleinigkeit. Und das sind Frauen, die haben ihr Leben lang aus dieser Generation natürlich Kinder großgezogen, die haben den Mann gepflegt, sind jetzt durch die Situation, weil sie einfach lange nicht in die Rentenkasse, weil es da keinen Ausgleich gab, haben die nichts, die können sich zum Teil keinen Zahnarzt leisten, die kommen mit den Krankenkassenleistungen nicht oder die würden gerne mal zum Beispiel, weil sie Schmerzen haben, eine Massage haben, es geht nicht. Und das sind aber keine Frauen, die draußen stehen und meckern und sagen, bitte gebt mir Geld, das ist den Im Gegenteil, es ist denen unglaublich unangenehm. Oft wissen nicht mal die Kinder, die erwachsenen Kinder, dass es denen finanziell so miserabel geht. Und das ist auch so, da ist die Scham an der falschen Seite. Das muss man strukturell, politisch, gesellschaftlich sehen, was ein Mensch geleistet hat für die Gesellschaft. Kinder in die Welt gebracht, Kinder großgezogen, Menschen gepflegt, vielleicht sogar auch noch eigene Eltern gepflegt. Das ist alles messbar, was das für die Gesellschaft auch finanziell ist, nicht nur menschlich. Und die werden alleine gelassen und dann heißt es so, ja, es ist ein Frauenthema. Das muss ich sagen, macht mich wirklich wütend.
Ja, absolut. Und ich würde da ergänzen, es ist ja gerade sowas wie Kinder kriegen. Das ist ja meistens eine gemeinsame Entscheidung. Ja, das heißt, auch Männer wollen diese Kinder haben, auch Männer wollen die Familie haben. Und deswegen ist es tatsächlich, wenn ich mit Männern ins Gespräch gehe, ist die Überzeugungsarbeit gar nicht so schwierig, dazu sagen, das kann doch aber nicht sein, dass am Ende eine Frau oder eine Mutter so endet. Und deswegen ist auch das Thema Tabuisierung von diesen Themen, ja, das ist einfach wahnsinnig stark. Wir alle, und da sind wir Frauen auch sehr gut damit dabei, uns einzureden, dass ja alles gut gehen wird und dass unsere Beziehung natürlich halten wird und dass bei uns alles, und da ein gesundes, also genau diese Geschichten, die du erzählst, vor Augen zu haben und sich zu sagen, wahrscheinlich war die Ehe von dieser Frau auch 30 Jahre lang gut. Die Unterhaltsrechtsreform gibt ja sehr, sehr wenig Rechte. Ja, und wenn auch die Ehe nach 35 Jahren zu Ende geht, dann stehen Frauen oft so da. Und ich alleine dieses, sich bewusst zu machen und da einfach eine Grundlage zu schaffen und zu sagen, komm, das wollen wir beide nicht. Und bestenfalls sind wir sowieso die nächsten 70 Jahre noch ein Paar oder keine Ahnung, wie alt man dann ist. Aber lass uns es doch wirklich beide vorbeugen. Gerade jetzt, und das ist nochmal ein wichtiger Tipp, jetzt, wenn wir uns noch richtig gern haben. Weil wenn man anfängt, über diese Themen zu reden, wenn eigentlich schon total so ein Grundkonflikt da ist, dann geht es eigentlich meistens schon gar nicht mehr gut. Ja.
Was verändert sich für Paare, wenn du sie berätst? Und kannst du konkrete Beispiele nennen, was auf jeden Fall dann besser wird? Und auch, was für Grundstücke ihr zusammenlegt für die Zukunft finanziell?
Als allererstes, ich versuche zu erreichen, ist tatsächlich ein Gefühl dafür zu kriegen, worum es eigentlich geht. Und also, dass es eben am Ende nichts mit Geld zu tun hat. Ja, auch wenn das der Eingangspunkt häufig ist, sondern ein Verständnis dafür herzustellen, wo die Person herkommt. Also wir nehmen mal ein paar, beispielsweise, ich habe jetzt zwei Beispiele konkret im Kopf, wo er sich sehr gegängelt gefühlt hat, immer von ihr, was Ausgaben angeht. Ja, und sagt so, ich bin nicht verheiratet, aber gemeinsames Konto und dann, ja, und ich will mir aber nicht hier irgendwie ständig erklären lassen, dass jetzt der Cappuccino, den ich mir gekauft habe, irgendwie zu viel ist und da, da, da und hier und da und tralala. Und sie aber gesagt hat, das ist Geldverschwendung und was machst du da mit unserem Geld? Und dann ging es ganz viel darum, was ist denn mein Geld und dein Geld? Und das ist mein Geld, wenn ich den Cappuccino da kaufe. Und was wir eigentlich erstmal gemacht haben, das jetzt mal als ein Beispiel ist, eigentlich ein Bewusstsein dafür herzustellen, worum geht's da eigentlich? Ja, das ist nämlich für ihn jetzt super platt. Ja, und das ist auch ein Prozess, wie man hängen würde, zu sagen, für ihn ist es ein Stück Lebensqualität, mit einem Pappbecher, mit Kaffee und Milch drin durch die Gegend zu laufen. Das ist für ihn schönes Leben. Für sie aus einer Einwandererfamilie, ja, die eigentlich sich nie was leisten konnten, die auch nie essen waren, ist das reine Geldverschwendung, ja, weil sie weiß, was man sich von 3,70 Euro auch noch kaufen kann, ja, und dass das im Zweifel mal eine ganze Mahlzeit daraus machen kann. Und da versuche ich quasi erstmal auf dieses Level zu kommen, damit sie erstmal noch gescheit miteinander reden können. Ja, weil dann geht es gar nicht mehr um Cappuccino, sondern dann geht es am Ende um darum, was wollen wir uns leisten und wie finden wir hier auch gute Kompromisse. Und jede Beziehung ist voller Kompromisse. Und es geht dann am Ende darum zu sagen, okay, wie viele gönnst du ihm vielleicht trotzdem neben Cappuccino und könnt ihr euch das vielleicht auch objektiv leisten? Vielleicht dann zu sagen, okay, und wie viele Cappuccinos fühlen sich für dich gut an? Ja, wie könnt ihr nicht in den Verbietmodus, sondern im Gönnmodus bleiben? Und wie kann er trotzdem Verständnis dafür haben, dass sie einfach so gestrickt ist, wie sie gestrickt ist? Egal, wie viel sie heute verdient. Denn das ist total losgelöst häufig vom heutigen Einkommen, wie Leute in der Hinsicht ticken. Ja, und das andere Beispiel, vielleicht nochmal, weil das ein bisschen anders gelagert ist, das ist ein Paar, wo es jetzt ganz akut darum geht, wie gestalten wir hier unsere Alltagsfinanzen und wer zahlt auf welches Konto was und wer zieht sich wie viel da raus und wer darf was in die Altersvorsorge zurücklegen. Fühlte sich total gegängelt, weil er irgendwie sagt, ich habe viel mehr investiert in den letzten Jahren und von meinem Ersparten auch in die Familie gegeben und so weiter und so fort. Und sie blieb aber sehr bei ihren Forderungen, würde ich jetzt mal sagen. Und was wir daraus gearbeitet haben, ist, dass sie eigentlich Angst hat, dass er sie verlässt. So. Und dass sie eigentlich versucht hat, da einen Streit auszutragen, darüber, wie viel er aufs Konto einzahlt, als eine Art von Zuwendung. Ja, was ist das, wie viel ist sein Beitrag in Form von, also wie ist auch so ein Betrag spiegelt wieder, welchen Wert er der Familie beimisst und ihr beimisst. Und auch das, also das, dadurch ist es erstmal möglich, wirklich über die eigentlichen Themen zu reden. Quasi.
Und das sind dann interessanterweise emotionale Themen, ne? Es geht um Stellungen in der Beziehung, um Ängste, um Bedürfnisse und vor allem auch so ganz viel immer so, man will das ausgleichen, ne? Wenn du den Cappuccino, dann muss aber auch irgendwie, keine Ahnung, dann muss auch noch 5 Euro irgendwo gespart werden oder so. Und das ist natürlich, geht nicht um die 5 Euro oder die 3,70 Euro, sondern um andere Sachen. Und da ist das so eine Gleichwertigkeit. Es geht um Augenhöhe auch da wieder. Und interessant, dass man das natürlich, das ist so, wenn du das jetzt so erzählst und auch das so schön analysierst bei den Paaren, dann versteht man das total, aber sie würden einfach stecken bleiben in ihrer Situation und da geht's, das, was man ja auch oft kennt, ne, dass man eben halt nicht eigentlich über den Cappuccino streitet, sondern um eigentlich was anderes. Wie würdest du noch raten oder was würdest du Paaren raten, wann zu dir zu kommen? Also wenn man das jetzt hört und sagt, Mensch, ja, okay, so Streitthemen, wir haben auch unser Cappuccino-Thema oder wir haben noch nicht darüber gesprochen, keine Ahnung, wie das hier mit der Elternzeit ist. Also wann würdest du raten, zu dir zu kommen und anzufangen, darüber zu sprechen, idealerweise?
Also es gibt ja in der Paartherapie, und ich bin keine Paartherapeutin, ja, also es gibt auch dann irgendwann Fälle, wo ich dann auch sagen muss, das ist jetzt, das kann ich auch gar nicht mehr betreuen, aber trotzdem in der Paartherapie, das finde ich ist eigentlich ein guter Gradmesser, da sagt man eigentlich immer, kommt, wenn es euch noch gut geht. Ja, also zum Beispiel ganz offen, ich bin mit meinem Mann zur Paartherapie gegangen, als ich schwanger wurde oder als ich schwanger war, wir schwanger waren, weil natürlich alles irgendwie vereinbart war und klar war und ich dann gemerkt habe oder wir dann gemerkt haben, das ging dann doch schneller nämlich mit dieser Schwangerschaft, als wir das beide gedacht hatten. Also kommen eigentlich, wenn noch kein offener Konflikt da ist, sondern wenn es einem echt noch gut geht. Das ist aber schwer und das gelingt sehr wenigen. Deswegen, was ich eigentlich sage, was gut ist, der beste Zeitpunkt ist, wenn eine Veränderung absehbar ist aber eigentlich alles in Ordnung. Und das sind grundsätzliche Veränderungen, wie, ich habe zum Beispiel jetzt auch mal mit einem Paar gearbeitet, da ist das alles noch viel weniger komplex, aber es ist trotzdem wichtig, die einfach zusammengezogen sind und gesagt haben, der eine wohnte jetzt 8 Jahre allein und hatte auch, und was bedeutet das so? Beziehungsmeilensteine, wir ziehen zusammen, wir heiraten, wir bekommen ein Kind. Und dann gibt es noch diesen, und das ist eben kein wirklicher Meilenstein, aber das ist oft eine gute Basis, also auch unabhängig, also diese Meilensteine zu nehmen oder zu sagen, auch sowas wie, bisschen gesprungen im Kopf, Meilenstein, Kinder ziehen aus dem Haus. Das ist nämlich auch ein häufig unterschätzter Meilenstein, wenn man 20 Jahre mit Kindern gelebt hat und die sind auf einmal weg. Das ist irre, was das für eine Beziehung auch bedeutet. Und es gehen, viele Beziehungen schaffen das nicht, genau, vor diesen Punkten zu kommen. Genau. Oder wenn man sagt, Mensch, gerade ist eigentlich alles gut, lass uns einfach nochmal und im Zweifel uns bestätigen lassen, dass wir da wahnsinnig gut aufgestellt sind.
Und so sorgst du damit, dass Paare länger glücklich sind, finanziell Unabhängigkeit auch besteht und Gleichheit ist ein falsches Wort, aber einfach gut aufgestellt sind. Gibt es bei dir auch Online-Möglichkeiten, mit dir zu sprechen?
Das ist tatsächlich auch der häufigste Weg, weil die Leute natürlich von überall herkommen und ich bin in Berlin. Aber da kann man sich ein Erstgespräch, kann man sich direkt online buchen, genauso auch wie die Programme. Und hier in Berlin bin ich natürlich auch persönlich verfügbar, aber das ist tatsächlich sogar auch für Paare oft einfacher, ne, es online einzurichten, gerade wenn man es zu zweit macht. Man muss es aber nicht zu zweit machen, also ganz viele Leute kommen auch erstmal alleine, wobei es schon mein Ziel immer ist, die andere Person mit einzubinden, weil ich auch einfach der Überzeugung bin, genau, am Ende nur zu zweit kann man da eine Lösung finden, die wirklich für beide funktioniert, genau.
Auf jeden Fall, weil du dann auch beide Perspektiven kennst und dann moderieren kannst sozusagen, ne? Lieben Dank für die vielen guten Tipps, liebe Theresa. Und ich finde das auch die Art, wie du sprichst, so finde ich sehr, sehr ansprechend, um nochmal in derselben Vokabel zu bleiben. Aber ich finde, du beobachtest das gut, du ordnest das gut ein. Und ich kann mir vorstellen, dass du da auch einen guten Zugang zu den Paaren findest und da ja einen Weg ebnest, den man vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Es wäre schön, wenn das alles mal immer so klar wäre oder irgendwann mal in der Erziehung oder schulischen Erziehung alles drin wäre. Leute, pass auf, wenn ihr mal Eltern werdet, dann müsst ihr auf folgende Sachen achten und das ist auch, müsst ihr jetzt schon wissen und ihr Mädels, aber so ist es noch nicht. Deswegen brauchen wir jetzt schon Vorprescherinnen wie dich, die das auf dem Schirm haben und die da helfen. Ganz lieben Dank und Grüße nach Berlin.
Ich danke dir sehr für deine Zeit und das schöne Gespräch.
Und alle Infos zu Theresa, keine Angst, kriegt ihr alle in den Shownotes zum Mitschreiben und auch bei Instagram findet ihr uns. Wir werden uns, wenn die Folge ausgestrahlt ist, vernetzen. Also alle Infos zu Theresa und zu Parity findet ihr hier. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich denke, dass ein paar gute Gedenkanstöße wahrscheinlich gelandet sind nach diesem Gespräch. Wenn es euch also gefallen hat, dann bitte empfiehlt uns gerne weiter. Verteilt ein paar Sternchen oder einen netten Kommentar. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch. Und jetzt erstmal, egal wo ihr seid, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas, ihr seid für mich die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.